Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene und weil das heute so wichtig ist, einen Tag früher als sonst, nämlich schon am Mittwoch zum Start von Episode 8. Moin Moin Johann.
Extra früh mit den aktuellen News am Start. Wir wussten ja schon letzte Woche sehr viel, haben auch schon viel über die Maps gesprochen, das wird heute ein bisschen nicht so stark thematisiert, aber es gibt so viel anderes noch, ne? Der Battle Pass ist da, die neuen Skins, generell Patch Notes. Es gibt Nerfs und Buffs für Agents. Halleluja. Und natürlich die neue Waffe Outlaw, sprechen wir auch nochmal drüber. Und im E-Sports, da ist die Ruhe vor dem Sturm so ein bisschen zu Ende und es brodelt langsam los, die Saison. Deswegen lass uns mal reinstarten.
Es ist der Start von Episode 8, Akt 1 und wir können erstmal vorweg sagen, bevor wir in die Patch Notes kommen, richtig, richtig geiles Cinematic zum Start. Das kam jetzt am Montag raus, Montag 15 Uhr, richtig ungewöhnliche Zeit für uns in der Dachregion jedenfalls. Der Trailer bzw. der Film, 6 Minuten lang ungefähr, hinterlässt sehr, sehr viele Fragen, aber allein designmäßig und storymäßig, es war schon wieder geil anzuschauen, oder?
Sehr gut und auch ausgesprochen viele Abilities, die sie sinnvoll mit in Cinematic gebracht haben, ne? Das war ja hier und da immer der Fall, aber so viele Abilities, die Sova Ult, der Dart, die ganzen Oben-Abilities auch sehr gut eingesetzt, als er wusste oder als die Gegner wussten, dass er gleich aus dem Fahrstuhl kommt. Perfekte Paranoia da, muss man sagen. Sehr gut platziert. Ja. Und Cypher ist nicht in den ersten 3 Sekunden vom Cinematic gestorben. Ja. Also das ist auch, glaube ich, etwas, was sie bewusst gemacht haben, denn am Ende vom Cinematic sagt Cypher nochmal ganz glücklich, this was fun. Oder auf Deutsch dann, das hat Spaß gemacht, was auch immer. Hat er mal überlebt und konnte auch ein bisschen mitmachen. Nicht schlecht für Cypher. Ich bin ja sehr Lore interessiert, sehr Valorant Lore interessiert und ich versuche Quellen zu finden, um aus diesen ganzen kryptischen Informationsfetzen, die man so bekommt aus den Cinematics irgendwie das Puzzle zusammenzusetzen und ja, du hast es schon gesagt, es bestehen einfach nur weitere Fragen. War Omen auch ein Auftragkiller und sollte mal Viper umbringen? Irgendwie sowas kann man daraus lesen. Auf jeden Fall hat Aizo ja seinen Vertrag oder den Auftrag, Omen zu töten, ja, missachtet, deswegen auch Defiance. Auf Deutsch heißt das Video, also das Video heißt Reckoning, die Episode heißt Defiance, ist auch schon wieder, keine Ahnung, was Riot da wieder geraucht hat. Aber, ansonsten ist es doch wieder schwierig, rauszufinden, was mit der Geschichte und der Lore jetzt so passiert, ne? Am Ende dieser Typ mit der Augenklappe hat ja auch die Stimme von Omen. Ist das Omen, der in einer anderen Zeit, den anderen Planeten Alpha Omega angreift? Keine Ahnung. Es gibt, wenn ihr Informationen habt, bitte, bitte schickt sie mir. Ich bin sehr, sehr dafür, das alles zusammenzusetzen. Und gute Cinematic, sehr gelungen.
Ja, diese Beziehung von Viper und Omen war ja irgendwie schon immer besonders, ne? Wir wissen ja noch am Anfang, als es mit Valorant losging, gab es auch noch so eine Voiceline, wo Viper Omen Fred genannt hat. Und die wurde mittlerweile aus dem Game entfernt. Und ich habe auch auf so einer Lore-Seite gelesen, dass das nicht mehr erwünscht ist, dass Omen Fred heißt, ne? Das sollte, also wurde einfach ganz entfernt. Dieser Bestandteil der Lore, den gibt es wohl einfach nicht mehr. Aber ja, es geht irgendwie so um Omens Zersplitterung. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Cinematics dann einfach weiter aufgedröselt wird. Oder vielleicht werden wir einfach unser Leben lang nur mit Valorant-Lore-Fragen konfrontiert.
Ich meine, es bietet sich ja an, jetzt wo auch die neuen Arcane-Trailer rankommen, sowas auch mal für Valorant zu machen, ne? Ich glaube, so genug Potenzial ist da. Das wäre natürlich super cool, wenn dann auch mal sowas Arcane-ähnliches für Valorant kommt. Aber sind wir erstmal glücklich, dass wir Arcane zumindest haben. Das ist ja auch schon ein Banger von Riot. Und ja, viele Fragen offen. Müssen wir weiter geduldig sein.
Wir springen rein in die Patch Notes und die gehen wir anhand der Patch Notes auf der offiziellen Valorant-Seite durch, falls ihr mitschauen oder mitlesen wollt. Es geht am Anfang los mit Deadlock-Buffs und haben wir häufig gesagt, war bitter nötig. Sie hat ja schon mal den ein oder anderen Buff gekriegt. Jetzt wird es noch so ein bisschen intensiver, insbesondere ihr Sonic Sensor und ihre Wall wird angegangen. Bei dem Sonic Sensor, ja, da wurde der einfach mal so ein bisschen flexibler gemacht. Ne? Man kann die Teile jetzt innerhalb der Runde zurückholen, ne? Wie Killjoy Util auch zurückgeholt werden kann, bis auf die Nano-Swarms. Die Aufnahmeentfernung von dem Sonic Sensor wurde von 12 Meter auf 27 Meter erhöht. Der Stun kommt schneller raus, ne? Wenn sein Gegner den auslöst, hat es vorher eine Sekunde gedauert, bevor überhaupt der Stun kam. Ne? Da konnte man häufig noch rausrennen oder das Ding zerstören. Das wurde jetzt auf 0,5 Sekunden runtergesetzt und auch die Zeit, in der man das Teil noch zerstören konnte, wurde von 0,65 auf 0,5 Sekunden runtergesetzt und auch Deadlocks Teammates und sie selber hören jetzt den Sonic Sensor, wenn sie sich in dem Bereich befinden. Das ist eigentlich auch ziemlich, ziemlich gut, weil man wird ja auch selber in diesem Bereich gestunt, falls ein Gegner das Teil auslöst.
Mhm. Ja, flexibel, einsetzbar, klarer Buff. Die Frage ist, wie gut kann man diesen Geräuschsensor dann nochmal woanders neu anbringen? Denn die Stärke besteht ja in erster Linie darin, dass man ihn platziert, bevor irgendwelche Action passiert, ne? Weil die Leute da nicht wissen, wo der Sensor dann ist. Genau das gleiche mit, weiß ich nicht, einem Alarmbot oder einer Tripwire zum Beispiel. Das ist immer nicht so stark, die später in der Runde zu haben, wenn du dann reagieren musst, um irgendwo neu hinzugehen. Ne? Das wird jetzt hier ermöglicht, ist aber nicht das, was den Sensor stark macht. Ne? Deswegen diese mobile Einsetzbarkeit von dieser Ability ist so ein bisschen zu vernachlässigen, weil sie dann nicht so viel Value in zweiter Instanz bekommt. Was dann interessanter ist, dass sie schneller auslöst, schlechter abschießbar ist. Das ist, denke ich, sehr, sehr gut. Und mit diesem Geräusch im Hintergrund kann ich schwer einschätzen, was das Verbündeten dann wirklich bringt, dass sie wissen, ich meine, wissen die nicht sowieso, dass da ein Soundsensor ist? Das verstehe ich nicht genau. Das muss man dann mal rausfinden, ob das wirklich hilfreich ist, ob das ein bisschen Quality of Life anhebt, dass man auch besser mit Deadlock spielen kann. Aber ja, es ist ein kleiner Buff für den Geräuschsensor. Ich würde es jetzt nicht so hoch bewerten wollen. Es ist alles so ein bisschen rundum gebufft worden und ja, weiß ich nicht. Ich hätte es gut gefunden, wenn sie den Bereich größer gemacht hätten, ne? Wo dann gestunt wird. Das könnte dann, ich meine, guckt ihr mal Breach an, was der für einen Stun hat. Das geht über die halbe Map. Kann man nicht mal den Soundsensor vielleicht dann auch so ein bisschen anpassen? Würde ich besser finden.
Ja, der ist aber schon ultimativ riesig, finde ich. Also der Bereich ist schon ziemlich groß und irgendwie ist dann Zeit dann auch an den Enden, weil dann gibt es halt irgendwann auch keinen Bereich, wo Deadlock noch stehen kann oder Mates noch stehen können. Deswegen erstmal schauen, ob das was bringt. Ich habe letztens ein paar schöne Einsatzmöglichkeiten gesehen auf Lotus, wo dann einfach der Sonic Sensor so, wenn man auf C plantet, an die Wand auf Höhe des Spikes gelegt wurde. Ne, das siehst du eigentlich gar nicht. Und in dem Moment, wo du den Spike tappst, ist der ganze Side gestunt. Das fand ich schon ziemlich cool, ne, das auch mal so ein bisschen mobil einzusetzen. Und das war vor dem Patch. Und ja, wenn man braucht halt, Deadlock ist für mich auch so ein Agent, der wie Yoru sehr, sehr viel Zeit braucht, bis Leute da Value draus kriegen. Aber wenn du mal gegen so einen richtig dollen Deadlock-Main spielst, dann merkst du schon, dass das Util dich abfucken kann. Aber es ist halt nicht so ein Fill-Agent, den du eben mal rausholst. Ich habe eben im Custom auch mal so ein bisschen auf Icebox geguckt. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass Deadlock gut funktioniert. Zum Beispiel diesen Sonic Sensor auf den Standard-Planter auf B zu packen. Ne? Da ist der Sonic Sensor so weit weg von und wenn man dann gerade anfängt zu planten, dann löst da aus. Oder auch die Deadlock-Ult kann man auf dem A-Side die ganze Zeit oben gegen die Wand schießen und dann kommt sie runter auf die Gegner, die das, glaube ich, gar nicht erwarten können. Also ich könnte mir vorstellen, dass auf Icebox gerade Deadlock sehr, sehr viel Value kriegt.
Das große Problem von Deadlock ist halt, wenn du gerade sagst, flexibel einsetzbar und dass man es dann im Postplant verwenden kann. Deadlock kann halt nicht wirklich so Flanks halten, ne? Das geht halt aber nicht. Also, wie? Man kann die Wall dahin werfen, sodass die Leute das durchschießen müssen, aber diese Soundsensor sind einfach nicht verlässlich, ne? Weil du dran vorbeischleichen kannst, so. Ja. Und das ist halt einfach absolut möglich. Deswegen ist das noch schlecht, also erfüllt Deadlock einfach nicht so gut, diese Sentinel-Position. Ja, du hast recht, im Postplant kann man da fiese Stunts hinlegen. Das war schon vorher möglich und vorher gab es als Angreifer auch sowieso keine gute Möglichkeit für die Sound Sensors, ne, aus gegebenen, aus genannten Grund. Ja, aber ja, wenn es so One-Tricks gibt aus Deadlock, die freuen sich vielleicht, kriegen jetzt noch ein bisschen mehr raus aus der und können sie dann auch gut einsetzen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass sie in die kompetitive E-Sports-Meta hier eintreten wird, deswegen.
Noch mehr kriegen diese Deadlock-Mains jetzt aus der Wall, denn die Wall wurde ziemlich, ziemlich vergrößert. Diese Wände wurden von 6 Meter auf 10 Meter erhöht. Sagt einem jetzt erstmal wenig, aber wenn ihr das Ding mal auf eine freie Fläche irgendwo werft, dann seht ihr, diese Wall ist wirklich huge und kann riesige Bereiche abdecken. Trotzdem muss sie immer noch zerschossen werden und kann auch immer noch zerschossen werden. Und auch diese kleinen Arme können ja mit einem Magazin zerschossen werden, beziehungsweise 12 Schuss, braucht, glaube ich, so eine kleine Wall. Und wenn sie über so eine riesige Fläche gesetzt wird, dann reicht es ja häufig auch schon, ein Element dieser Wall zu zerstören. Deswegen denke ich so, ja, dieser Wall-Buff ist auch nett für Leute, die eh schon Deadlock spielen, aber jetzt kein Grund, sie zu spielen, oder?
Ja, nein. Also, es ist ein guter Buff. Fast doppelt so lang sind diese Wände. Ne? Mhm. Es ist wirklich riesig, riesig. Eine Spinne, die da auf einmal auf der Map liegt. Die Situation, wo es gut ist, manchmal, wenn man so spontan eine Wall in Choke geworfen hat, kann es mal vorkommen, dass sie ungünstig landet und dann ist da links und rechts doch noch ein Spalt offen, wo man vorbei kann. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr möglich, ne? Also, wenn du das irgendwo reinwirfst, dann ist das dicht, so oder so, egal wie du es drehst und wendest. Das ist ein Buff, klar. Aber ja, die Wall ist immer noch die Wall mit den Eigenschaften, wie du es eben genannt hast. Deswegen ist sie, ja, nicht so stark, die Deadlock. Nee. Daran werden jetzt auch diese Buffs nicht ändern. Es ist aber, sie ist ein bisschen stärker geworden. Wenn wir weiter Changes in diese Richtung bekommen, denke ich, kann Deadlock langsam viable werden. Durch diese Changes wird sie, denke ich, jetzt auf gar keinen Fall auf einmal in der E-Sport-Szene erscheinen. Ne? Dafür ist sie immer noch zu schwach. Insbesondere weil die Sonic Sensors nicht verlässlich sind. Aber in der Rank-Queue und Deadlock-Konnoisseure können sich doch hier freuen.
Das denke ich auch. Also Deadlock hat ja auch immer so ein bisschen den Nachteil gehabt, dass die anderen Sentinels wesentlich stärker waren. Ne? Cypher und Killjoy insbesondere. Killjoy wurde jetzt genervt. Und zwar an ihrem Turret wurde etwas genervt, weil der hatte ja vorher so einen Sichtradius von 180 Grad. Und insbesondere fand ich, auf Lotus kann man den immer sehr schön da vor B hinstellen. Dann hält er B, dann hält er einen A-Push, dann hält er einen C-Push. Ne? Das ist jetzt nicht mehr möglich. Dieser Sichtradius wurde verkleinert auf 100 Grad, sagt einem auch erstmal wenig, aber das ist schon deutlich weniger. Und an dem Turret wird jetzt auch angezeigt, wie dieser Sichtradius ist. Wenn man den platziert, sieht man es auf der Map, sieht man es auf dem Boden. Und deswegen für Killjoy Mains ganz cool, um sich erstmal wieder zu adjusten, wie es denn jetzt tatsächlich laufen muss mit diesem Turret. Aber auch für Gegner ganz gut zu erkennen, wenn die an den Turret ranschleichen, sehen sie genau, wann sie von diesem detected werden. Das war vorher ja nur mit Erfahrung möglich und so ein bisschen auf das Model schauen, aber das jetzt wesentlich besser.
Ja, die Punkte, wo man den Turret wirklich gut einsetzen kann, sind jetzt sehr viel geringer geworden. Ne? Es gibt immer noch die Sachen, die gut funktionieren, da ist jetzt nicht jeder Punkt weg. Zum Beispiel aber auch auf Haven in dem Durchgang von Garage zu C wurde er auch häufig hingesetzt, weil er dann den Entrance zu C-Main hat als Verteidiger und auch den Entrance zu den Double Doors. Das ist zum Beispiel nicht mehr möglich. Ne? Das ist genau diese 180-Grad-Spanne, die der alte Killjoy Turret machen konnte. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, die Spots werden geringer, die Spots müssen besser ausgewählt werden und insgesamt schwächer. Das, finde ich, ist schon ein signifikanter Nerf hier für Killjoy.
Es ist jetzt häufig die Situation, dass man den Alarmbot immer mitbenutzen muss. Ne? Also gerade auf Attack war es bei mir, wenn ich viel Killjoy spiele, immer so, dass ich halt häufig nur den Turret benutze und den Alarmbot dann irgendwie als offensives Mittel nutze, weil der Turret halt so eine riesige Range hatte. Gerade auf Haven konnte man ihn auch einfach unten Richtung Attacker-Base hinstellen und er hat jeden Flank gehalten, weil er sich einfach immer in die richtige Richtung gedreht hat. Auch das nicht mehr möglich, da muss man jetzt einfach auch noch auf den Alarmbot zugreifen und genauso ist Killjoy, glaube ich, ursprünglich auch gedacht. Deswegen, es ist ein harter Schlag für Killjamains, aber ich glaube, es geht wieder in die richtige Richtung.
Ja. Gerade wo du das auch nochmal sagst, finde ich es angenehm. Also gegen Killjoy zu spielen konnte doch manchmal, ja, nicht unfair sein, aber nervig sein, weil jeder Flank immer entdeckt wurde. Und wer sich hier schon wieder freut, ist Cypher. Was für eine Woche für Cypher, muss man sagen. Ne? Erst kriegt er hier das Darling-Treatment in dem Cinematic und jetzt wird auch noch Killjoy genervt. Also das sind wirklich tolle, tolle Tage hier für unseren Boy Cypher.
Ja, warten wir mal auf Tipps für Tryhards, ob Cypher sich dann auch noch so freut, aber dazu kommen wir dann tatsächlich später. Also ich find's gerade so gut, diesen Killjoy-Change, weil häufig haben halt Leute gespielt, Killjoy gespielt, die sich nicht so viele Gedanken gemacht haben, und ich finde, eine Killjoy muss eigentlich sagen, ich will jetzt diesen Flank halten und deswegen stelle ich mein Turret so hin und nicht, ich YOLO mein Turret hier irgendwie hin und es hält jeden Flank. Ja. Das ist so ein bisschen unfair, ne? Also man muss sich schon so ein bisschen Gedanken machen, und ich glaube, auch das wird jetzt hier, dazu wird dieser Nerf auch führen.
Auf jeden. Ich habe auch manchmal Killjoy gefillt auf Split oder so, ne? Wenn jemand ausnahmsweise mal Smokes vor mir gepickt hat. Und es ist krass, ja. Diese Turret-Position, die ich dann auch so blind da einsetze, ne, die sind scheiße, wenn ich gerade mal drüber nachdenke. Die sind einfach nicht mehr gut. Das heißt, es braucht jetzt wirklich mal Setups für die Killjoy. Das wäre auch immer so ein bisschen das, was einen guten Cypherman ausgemacht hat, ist, dass er diese Lineups hat, die Setups hat, wo alles genau durchdacht ist. Sowas brauchte Killjoy nicht wirklich. Ja, es gab auch Killjoy-Setups, wo die Mollys so perfekt ineinander greifen und alles abdecken mit dem Alarmbot dazwischen, bla bla. Aber das wird jetzt noch mehr gefordert sein. Einfach weil der Turret nicht mehr so weit und breit gucken kann.
Sehr, sehr schön. Also ich finde allgemein so bei Nerfs und Buffs hat Riot echt häufig so das richtige Händchen und sieht so Sachen, die man einfach jetzt normal hingenommen hat.
Ja, würde ich zustimmen, aber Beispiel Phoenix Flash, richtiges
Händchen. Ist doch gut, aber es hat einfach zu lange gedauert, ne?
Ja,
aber
genau.
Ich meine, was sie dann machen, ist überlegt und gut, finde ich.
Okay, da kann ich dir zustimmen, ja.
Weiter geht's in den Patchnotes mit den Maps, und die haben wir ja wirklich schon ausgiebig besprochen, da hat sich auch nichts geändert, also insbesondere auf Icebox gibt's keine Changes an dem A-Side, es bleibt bei allen Sachen, die wir in der Folge letzte Woche besprochen haben. Wenn ihr das nochmal hören wollt, schaut da gerne nochmal rein. Eine Sache, die mir aufgefallen ist und die ich einfach nur hervorragend finde auf Icebox, ich war da gerade in einem Custom-Game. Johann, weißt du, was ich sagen will?
Nee.
Es schneit in der Freestime.
Oh.
Es ist mega geil. Es ist richtig cozy auf Icebox jetzt. Passt ja auch zur Freestime, so, ne? Und da schneit's jetzt, und sobald so das richtige Game losgeht, ist der Schnee weg. Und das finde ich geil.
Ich war in einem Swiftplay gerade, um Outlaw noch mal ein bisschen zu spielen. Ich habe auch auf Icebox. Ist mir nicht aufgefallen.
Ja.
Krass. Ist schön. Muss ich mal drauf achten.
Ist super schön. Und das Gleiche, was ich am Anfang eben gesagt habe, gilt auch für Lotus. Ne? Das sind genau die Changes, die wir letzte Woche besprochen haben. Auch da würde ich auf die Folge letzte Woche verweisen. Eine Sache, die wir noch nicht gesehen haben letzte Woche, weil das auf Bildern einfach nicht erkennbar ist, sind diese Rotating Doors, die drehenden Türen auf Lotus. Die wurden jetzt angegangen und die drehen sich jetzt jedenfalls in diesem Mittelbereich wesentlich langsamer. Man hat fast das Gefühl, die bleiben kurz stehen, um einen Fight zu ermöglichen. Das ist jetzt so ein bisschen wonky, wenn man es ausprobiert. Sieht auch sehr, sehr komisch aus im Game, aber ich glaube, das ist auch einfach ein Ding, woran man sich gewöhnen muss.
Ja, sie brauchen länger, ne? Ja, sie brauchen einfach länger.
Aber nicht komplett,
für die komplette Drehung.
Am Anfang drehen sie sich ganz normal, und in der Mitte bleibt das Ding dann einfach kurz stehen. Beziehungsweise minimal bewegt es sich, und das ist halt klar, dieser Moment, wo die Tür maximal weit auf ist und Fights dann möglich sind. Ist ein cooles Gadget, ne? Muss man wieder so ein bisschen die Timings outfiggern. Aber ja, da werden wir uns auch alle dran gewöhnen, denke ich.
Ich finde es auch gut, weil für denjenigen, der proaktiv die Tür aufgemacht hat, der will da ja offensichtlich durchgucken oder mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Und das war dann immer schwierig, weil der eine Moment, wo man dann gute Sicht hatte, wirklich durch die Tür durch, war sehr kurz, und dann war auch klar, wann man dann peakt als diejenige Person, die die Tür aufmacht. Und damit kann man jetzt ein bisschen spielen. Und es war häufig halt ein Nachteil, die Tür aufzumachen, weil dieses Fenster so klein war. Util ist dann besonders effektiv einsetzbar. Und es ist auch völlig klar, wann man peakt. Das ist jetzt hier ein bisschen rausgenommen, und man hat ein bisschen mehr Wiggle Room, Das finde ich sehr gut.
Absolut. So viel zu den Maps, dann kommen wir zu den Modus-Aktualisierungen. Team Deathmatch. Da wurde in der zweiten Stufe was geändert, nämlich, wenn man einen Sheriff kauft, kriegt man statt einem großen Schild ein kleines Schild. Oh mein Gott, wichtig. Sehr, sehr wichtig, dass das geändert wurde. Gehen wir schnell drüber hinweg. Kartenrotation wurde noch angegangen, also die Competitive-Kartenrotation ist jetzt in allen Spielmodi außer TDM, da gibt es aber auch keine normalen Karten und halt Custom Games, da kann man weiter alle Karten spielen. Ja, ich habe am Anfang immer so gedacht, wenn man Unrated spielt und dann nochmal Haven spielen kann, wäre ja schön, ne? Aber ich habe auch das Gefühl, wenn man dann im Swiftplay so eine alte Map mal kriegt, dann ist es eher nervig, ne? Weil man gerade so eingespielt ist auf den neuen, oder?
Ja, ich find's auch ein bisschen schade, jetzt auch Pearl ab und zu mal wieder zu spielen im Swiftplay, ne? Fand ich eigentlich angenehm. Fand ich eigentlich gut. Erinnert man sich noch mal ein bisschen an die Maps und es geht nicht so alles flöten, was man da an Angles so kennt. Fand ich eigentlich ein Vorteil oder ein positiver Punkt für diese anderen Modi. Finde ich schade, dass jetzt raus ist.
Umso wichtiger sind unsere Community-Games, wo wir ja Customs spielen und dann immer am ersten Dienstag und Montag auch mal die alten Maps noch mal spielen können. Weiter geht's in den Patchnotes mit Premiere-Neuigkeiten. Eigentlich gar nichts Interessantes. Es gibt eine Teamverwalterrolle, die dazukommt. Also neben dem Team-Captain noch ein Verwalter, ja, der einfach Rechte hat, Team-Member einzuladen und zu entfernen. Gar nicht so interessant. Ja, ansonsten wurde die Playoff-Qualifikation wieder bei den normalen 675 Premierpunkten angesetzt. Das wurde ja zwischendurch so ein bisschen experimentiert, wie man da die beste Balance rauskriegt. Und ja, auch die Platzierungen werden wieder alte Rank angezeigt. Und es gibt so ein kleines EMEA-Zonen-Update, weil ja eben Premier auch so den Weg in die VCT ebnen soll. Also wenn ihr Premier spielt, da gibt es nochmal einen extra Artikel dazu, schaut da gerne mal rein. Und ich würde sagen, wir springen gleich zu eigentlich dem Wichtigsten in dieser Woche, nämlich die Outlaw ist live. Und Johann, ich habe gehört, du hattest sie schon in der Hand.
Ich hatte sie schon in der Hand, in der Tat. Und es gab keine neuen Erkenntnisse, beziehungsweise viele neue, die nicht eindeutig waren. Also ich finde es ganz schwierig, die einzuordnen. Es ist wirklich schwer zu sagen, wie sie ihre Position finden wird. Man sieht ja auch ganz oft, oh, es ist overpowered. Es ist aber auch nicht wirklich overpowered. Ah, es ist so schwierig. Es fühlt sich halt zum Beispiel wieder so richtig schrecklich an, diese 140er Hits zu machen. Das ist genau wie ein Phantom Headshot, ne? Es ist sogar die gleiche Zahl und es fühlt sich genauso blöde an, wenn man das macht, die 140 Schaden und dann doch gekillt wird. Man muss sie also einfach ausprobieren. Wir müssen mal eine Woche damit spielen. Nächste Woche werden wir, denke ich, auf jeden Fall nochmal zu diesem Thema zurückkehren. Was ich aber auf jeden Fall, was eine Beobachtung ist, ist, dass jetzt auch kleine Schadensmengen von Mates kommuniziert werden sollten, ne? Oder dass man sie selber kommuniziert, wenn man sieht, dass jemand im Team eine Outlaw spielt. Weil offensichtlich bei 10 Schaden hast du schon einen One-Shot-Body-Shot-Kill. Und das ist halt huge, ne? Das ist krass, so ja. Eine krasse Information. Und normalerweise werden diese 10 Schaden nicht kommuniziert, ne? Das macht keiner. Aber wenn du jetzt doch mal irgendwie mit einem Shock-Dart oder mit einer Race-Nate gerade so jemand getroffen hast und du siehst, dass ein Mate eine Outlaw spielt, unbedingt kommunizieren. Diese 10 Schaden, das kann spielentscheidend sein, ja. Ne? Ja, das ist noch so eine Erkenntnis, die ich jetzt hatte.
Ja, in der letzten Woche haben wir ja auch über die Outlaw gesprochen, aber da wussten wir so ein paar Sachen noch nicht, ne? Wir haben ja so gemutmaßt, schießt die 2 Bullets gleichzeitig, kann ja nicht sein. Aber es gibt trotzdem eine neue Mechanik, die bei den anderen Sniper-Sachen nicht da ist, nämlich sie bleibt im Zoom zwischen den Schüssen. Das ist irgendwie sehr, sehr stark. Sie schießt so unfassbar schnell, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, hat so ein bisschen, ich meine, für die 2 Schuss ist es eine automatische Sniper, ne?
Ja.
Da geht man nicht zurück. Es ist aber, es braucht viel Übung, diesen zweiten Schuss dann auch anbringen zu können, weil es so ungewohnt ist.
Ja.
Am besten noch aufs gleiche Ziel, was sich bewegt, ne? Das könnte insbesondere schwierig sein, wenn man den ersten trifft und dann den zweiten auch noch hinzusetzen. Ist ungewohnt, zumindest jetzt im ersten Moment und das muss man noch üben.
Ich habe auf Twitter gesehen, ganz viele Leute tun was gegen dieses Ungewohnte, denn nahezu jedes Deathmatch ist jetzt voll von Leuten, die Outlaw spielen und das normale Deathmatch scheint gerade unmöglich zu spielen. Ich habe hier Screenshots gesehen, wo hier ein Spieler mit der Wende, sonst alle anderen mit Outlaw. Also viel Spaß, wenn ihr heute in Deathmatch geht, das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Tage so weitergehen.
Ja, denke ich auch. Generell, ne, überall. Es ist aber in diesen längeren Spielmodi ist die Outlaw erst sinnvoll einsetzbar, wo es eine richtige Economy gibt, ne? Im Ranked Game ist natürlich die Outlaw am interessantesten, wenn es darum geht, forst man, genau zu analysieren, wie viel Geld hat der Gegner. Bei 3600 wird er wahrscheinlich Rifle und Half Armor kaufen. Dann ist ein Outlaw-Boy auch noch gut, ne? Denkt er aber so weit mit und kauft Bulldog Full Armor jetzt? Boi, oi, oi, oi. Das muss man mal sehen, auch wie die anderen da so mitgehen. Kauft jetzt jeder blind immer Full Armor und weiß ich nicht. Muss man mal sehen. Kaufst du Full Armor jetzt die ganze Zeit, Daniel?
Boah, keine Ahnung. Ich würde erstmal beobachten, wie sich so die Meta entwickelt, ne? Wie doll haben die Leute Bock, Outlaw zu spielen, weil man passt das ja dann an. Also ich glaube, ich würde erstmal normal weiterkaufen, wie ich sonst auch gekauft habe und insbesondere auch wenig Outlaw spielen, weil ich keine Sniper-Waffen spiele normalerweise. Aber wenn ich dann merke, dass ich dann immer mit der Outlaw gebumst werde, dann werde ich, glaube ich, mein Kaufverhalten irgendwann auch angleichen.
Ja, muss man mal sehen. Ich glaube, Full Armor ist ein gutes Ding.
In den Patch Notes finden wir dann als nächstes Gameplay System Updates und das bedeutet hier in diesem Fall ein langer Artikel darüber, dass ab Patch 8.0 Valorant auch Kopfhörer-Raumklangsoftware von Drittanbietern unterstützt und ich würde sagen, diesen Artikel ersparen wir euch, den könnt ihr euch gerne selber angucken, wenn ihr solche Systeme nutzt. Ich persönlich nutze es nicht und ich wüsste auch nicht, wo da die Competitive Edge ist. Ich nutze nur dieses HRTF, was im Game ist und bin damit sehr, sehr zufrieden.
Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert mit Raumklang und Drittsoftware noch rumgestellt und so weiter und Dolby und was weiß ich nicht alles. Das Beste ist Stereo und direkt auf die Ohren. Also für mich zumindest, dann weiß ich, wo die Leute sind und bei den anderen Sachen verwirrt es mich eher nur. Dieser Raumklang bewirkt halt eher für mich, dass es überall ist, anstatt jetzt nur auf einer Seite, was ja genau nicht der Sinn von Geräuschen in dem Game ist, deswegen halte ich davon immer viel Abstand, aber probiert's aus, was für euch funktioniert, ist gut.
Wir kommen weiter zu interessanteren Themen, nämlich dem neuen Battle Pass. Und da besprechen wir insbesondere die Skinlines, das ja eigentlich auch immer ein großes Kaufargument für Leute, die noch nicht so stacked sind mit Skins, neben den Radiant Points natürlich. Dann haben wir einmal die Guardrail Skinline, von der ist auch das Knife auf Level 50. Da wurde, bevor dieser Battle Pass komplett geleakt war, immer gesagt, okay, es gibt jetzt so eine Axt und die wird dann so sein wie diese Cryostasis Axt, ne, sodass die ganz anders gehalten werden, aber jetzt sehen wir es, es ist einfach die normale Axt-Animation, die wir sonst auch im Game haben, ne? Nicht so ein Cryostasis-Hammer, es sieht aus wie ein Hammer, aber es ist eigentlich eine Axt, ne? Also insofern nichts Neues, ja, Skinline sieht sehr langweilig aus, finde ich.
Die Guardrail insbesondere, ja, das ist, ja, ist nichts dran, ne?
Ja.
Bisschen paar Verschnörkelungen an sich, aber eine klassische Battle Pass-Skinline, dass jetzt die Premium-Line davon ist, ist schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Auch dann mit der Guardian noch, das sieht alles nicht besonders gut aus. Die Vandal kann man noch drüber sprechen. Es ist so eine Budget-Mage-Punk, wenn du willst.
Ja.
Aber ja, ich freue mich am meisten auf das Messer, auf den Hammer, den du gerade angesprochen hast, weil ich ja Axtfreund bin. Aber ansonsten, ja, gibt es hier nichts viel Positives abzugewinnen.
Nächstes Skinline ist Taktiplay. Der Name sagt schon, es sind die niedlichen Tierchen, die wir überall auf der Map finden und auch in meinem Artwork finden. Die finde ich dann ganz lustig, die Skinline.
Ja, ist ganz lustig. Das ist Budget Blast X, muss man sagen. Auch so ähnlich mit den Farbtönen, dieses lila-grün. Ist ganz niedlich. Ja, kann man machen.
Nächste Skinline und jetzt wird's, Achtung, wieder sehr, sehr langweilig. Alter. Fiber Optik. Es gibt Varianten für diese Skinline und die braucht es auch. Bitter. Weil wenn man den Premium Battle Pass kauft, kriegt man gleich die Classic, ne? Und normal, immer wenn ein neuer Battle Pass, neue Episode, ne, dann kaufe ich den Battle Pass und pack erstmal den Skin rein. Und bei Fiber Optik dachte ich mir, nö, habe ich gar keinen Bock drauf, ist so langweilig.
Das ist echt ein Scam, ne? Also ja. Das ist halt zwischen diesen vier Snow-Linien, Avalanche und was weiß ich nicht alles, ist es genau diese Farbpalette, so ein schimmerndes Hellblau, was wirklich niemanden interessiert. Vielleicht kann man über die Varianten noch ein bisschen sprechen, aber es ist wirklich einfach super langweilig. Also ja, das ist halt, das ist gar nichts.
Zu diesen Skinlines gibt es wie immer Radiant Knight, ne, das wird das Interessanteste im Battle Pass, Player Card, Sprays, Gun Buddy und Titel, und wir küren ja immer so unsere Lieblings-Item, ne, aber ich muss vorweg mal sagen, ich glaube, das ist der schlechteste Battle Pass, den wir jemals hatten. Ich finde es allgemein durch die Bank sehr, sehr schlechte Items, und wenn ich irgendwie so ein Lieblings-Item küren müsste, dann würde ich sagen, alles, was so mit Taktik-Play zu tun hat, den Tierchen finde ich ganz niedlich, aber ansonsten auch nicht so ein Banger-Meme, ne, vielleicht so ein bisschen coole Sachen, aber das ist doch kein guter Battle Pass, oder Johann?
Nein, auf jeden Fall unterdurchschnittlich, keine Frage. Also das ist hier wirklich nicht so richtig Witziges, kein Meme dabei, ja, die versuchen hier mit Taktik-Bears das alles noch rauszureißen. Ansonsten, diese Skins kannst du wirklich in der Pfeife rauchen. Die Player-Cards sind häufig nur der Agent, wie er irgendwo steht und irgendwas macht oder nicht, auch
ja,
mit seinen Abilities. Oder das eine ISO-Ding, wo er wirklich halt nur in so einem dunklen Raum steht. Oder was ist das? Einfach nur ISO. Okay.
Ja.
Portfolio-Card, vielen Dank. Nee, ja, was du schon gesagt hast, dieser Hula-Bear-Buddy ist ganz nett. Und ein anderer Buddy mit dieser Pflanze fand ich auch noch okay, aber ansonsten schwacher Battle Pass, sehr, sehr schwach.
Ja, da schließe ich mich absolut an, wenig aus diesem Battle Pass rauszuholen, aber trotzdem, wir haben es angesprochen, Radiant Knight ist wirklich die wertvollste Währung neben Bitcoin auf der ganzen Welt. Ne? Wenn ihr irgendwas upgraden wollt, dann braucht ihr Radiant Knight und kommt nicht auf die Idee, das irgendwie im Shop zu kaufen, denn da gibt es irgendwie 20 Radiant Knight für 20 Euro. Das wollt ihr nicht machen. Da braucht ihr lieber mal den Premium Battle Pass, und wie immer verlosen wir dreimal den Premium Battle Pass direkt bei uns im Discord, im Giveaway-Channel. Ganz einfach. Einfach auf die Tröte klicken und schon seid ihr im Topf für das Giveaway. Das Ganze läuft eine Woche. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück. Jetzt kommen wir mal zu richtigen Skins, Johann. Mhm. Jetzt haben wir diesen Quatsch da durch, und jetzt kommen wir zum neuen Premium-Bundle, das Kuronami-Bundle. Haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen letzte Woche, aber jetzt ist wirklich alles geleakt. Jetzt gibt's Gameplay, jetzt wissen wir, was wir da wirklich vor der Brust haben. Und ja, das Erste, was wir vor der Brust haben, ist ein horrender Preis wieder. Mhm. 9.500 VP für das Bundle. Das bedeutet 2.375 VP pro Waffe, und für das Knife schlanke 5.350
Schnapper.
VP. Absoluter Schnapper. Was bekommt man dafür? Eine Sheriff, eine Spectre, Vandal, Marshall und ein Knife. Knife mit einer neuen Animation. Also es sind zwei Jet Dagger mit so einem Seil verbunden. Das Ganze kommt mit komplett neuen Animationen in den Varianten Blau-Silber, Lila-Weiß-Silber und Schwarz-Rot. Ja, und das Bundle hat wirklich so das Komplettpaket mal wieder bekommen. Da haben wir lange drauf gewartet, dass mal wieder sowas kommt. Also Reload-Animation, Raushol-Animation, eine neue Knife-Animation. Und bei der Knife-Animation auch so ein kleines Feature, dass wenn man den Animation-Button spammt, die immer schneller wird, ne, das Knife wird an dieser Kette so rumgeschwungen, und je schneller man das spammt, desto schneller dreht sich auch das Knife. Wieder sehr, sehr befriedigend zu machen. Und natürlich auch ein Finisher, der sich nach den Varianten auch anpasst. Und ich glaube, der erste Finisher, mit dem man interagieren kann, also es fängt dann auf der ganzen Map an zu regnen, und man kann dann diese Regenbubble zerschießen am Ende, und die platzt dann. Also ich glaube, es ist der erste, oder? Erinnerst du dich an den?
Ja, so ein bisschen halt Champions noch, wo du
stimmt,
in diesen Ball reingehen konntest, und dann hat sich das auch verändert. Aber jetzt, man konnte auf nichts schießen. So, ne, das glaube ich, gab's noch nicht.
Genau. Dazu gibt's ja noch eine animierte Player-Card. Das hatten wir das erste und letzte Mal bisher bei RGX 2.0. Ne? Dieser Computer, der da mit diesen RGB-Leuchten drumherum animiert war. Und das ist jetzt auch eine schöne Player-Card. Da bewegt sich so ein Wassermotiv in der Player-Card. Und dazu gibt's auch noch einen Gun-Buddy, der sich mit Kills verändert. Also der da leuchtet dann immer mehr, je mehr Kills man macht, dann leuchtet da für jeden Kill so ein Ball auf. So. Viel gesagt, was hältst du von der Skinline, Johann?
Also als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, es ist ein absoluter Banger. Diese Animation sieht cool aus mit dem Wasser, Der Schusssound ist gut, der Finisher ist flashy und man kann ja einzigartig damit interagieren. Alles mega nice. Das Knife richtig cool, ne? Insbesondere für die ADHS-Kinder, wie mich zum Beispiel, kann man das die ganze Zeit rumkurbeln, ne? Das ist auch sehr befriedigend. Finde ich alles sehr, sehr gut. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich verstehe dieses Thema, diese Skinline nicht, ja? Okay, sie heißt Kuronami und der Inspect hat auch wieder so asiatische Musik, asiatische Kultur verkörpert das wieder so. Mhm. Mit von den Instrumenten her. Okay, alles klar. Dann sieht die Skinline aber so ein bisschen Reaver-mäßig scharfkantig aus. Also so ein bisschen fies. Und dann ist der Reload und der Finisher ist wasserbezogen. Also das verstehe ich irgendwie alles nicht. Ne? Ja. Es ist alles so zusammengewürfelt, bei allen Sachen einmal neu gewürfelt und gucken was passiert ist. Ich verstehe nicht, wie das zusammenpasst. Ich verstehe gar nicht, wie es zusammenpasst. Und es ist halt, ich weiß nicht, Kuronami ist es, weiß ich nicht. Ist es eine bestimmte japanische Subkultur, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre vielleicht die Antwort darauf, dass es irgendwie zusammenpasst. Aber in sich ist es einfach so random. Es ist, alle Aspekte davon sind random zusammengewürfelt und das turnt mich doch ab.
Ja. Ja, kann ich verstehen. Also es ist viel aus vielen Ecken herangeholt. Ja, die Skins, wenn man sie jetzt mal ganz roh betrachtet, sehen echt so ein bisschen Reaver-mäßig aus. Hatten wir ja auch, glaube ich, bei dem ersten Leak vor fast schon einem Monat oder länger gesehen. Aber ja, ich finde die Animation einfach so geil, dass mich das da gar nicht stört. Also jede Waffe hat ja auch so ihre eigenen Animationen dann noch dazu. Das ist nicht bei allen gleich. Ja, ich verstehe, was einen daran stört, aber mich stört es jetzt überhaupt nicht.
Ja, also es kommt halt, an sich ist es ein Banger und es sieht alles super nice aus und das Knife ist cool, es ist was komplett Neues. Aus einem Guss kommt diese Skinline für mich nicht. Also das ist wirklich Frankensteinartig zusammengesetzt, je nachdem, was für Teile da rumlagen. Und deswegen bin ich nicht so hyped, wie der erste Moment hätte vermuten lassen können.
Was mich so ein bisschen stört, ist, dass anscheinend, wenn man jetzt eine eigene Reload-Animation für einen Skin-Bundle haben will, dann muss man immer mindestens 90 Euro bezahlen. Früher gab's Prime 1.0, da gab's eine mega geile Reload-Animation, einfach mal bei so einem 7100er Bundle dazu. Und ich habe das Gefühl, seitdem gibt's vielleicht, also gibt's Finisher, gibt's Varianten, aber so ein Reload, Raushol-Animation, das gibt's nicht mehr unter diesem absoluten Premium-Tier. Und diese Preisentwicklung ist echt schwierig, finde ich.
Es ist super teuer, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Das sage ich auch immer, diese Frage kommt auch, oder diese Beschwerde kommt ganz häufig, ne? Wie, das ist so teuer, wie kann das denn sein? Valorant-Skins sind komplett überteuert und offensichtlich ist es lächerlich, was dafür ein Geld verlangt wird. Aber wenn man das halt grundsätzlich so für sich nimmt, dann ist dieser Aufpreis dieses Bundles mit allem, was dazugekommt, ist gerechtfertigt. Ne? Mhm. Dass es halt 10-20% mehr kostet oder 30% mehr kostet als eine Iron zum Beispiel. Ja? Also das finde ich dann schon gerechtfertigt. An sich ist es halt arschteuer. So, gar keine Frage. Ne? Aber ja, es ist, ja, Prime 1.0, was du gerade meintest, war ein Geschenk des Himmels, absolutes Ausnahmebundle. Das werden wir wohl nicht wiedersehen, so etwas, dass es so viel gibt für so wenig Geld.
Denke ich auch. Und deswegen frage ich jetzt Kuronami Bundle, Johann, go or no go?
Ich check's nicht aus einem Guss, nicht für mich. Das Knife, ich würde es so gerne mal in der Hand haben, um mal auszuchecken, ob es was für mich ist. Aber es ist unterm Strich, es ist ein No-Go.
Nope. Von mir gibt's ein Go.
Okay, let's go.
Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Bundle. Es gibt nämlich noch eins, und zwar das Throwback Pack. Für die Outlaw zum Preis von 2320 VP könnt ihr euch Outlaw-Skins sichern, denn es gibt einfach bisher wenige Outlaw-Skins im Game, nämlich nur zwei, und das sind die Prism und Ego-Skin Remakes für die Outlaw. Da kriegt ihr zwei Skins für die Outlaw zum Preis von 2320 VP und dann sucht man sich sonst Scheiß-Skins aus. Was sagen wir dazu?
Ja, offensichtlich haben sie jetzt noch keine animierten Sachen, ne, und nehmen halt nur die, wo sie mal eine Farbe raufklatschen können. Prism scheinen ja viele Leute zu mögen, ich mag es nicht. Am interessantesten finde ich noch die Ego-Skin-Line, insbesondere diese lila-grün-Variante, die finde ich generell cool. braucht man das? Ich meine, 17,75 kostet das, glaube ich, wenn man jetzt nur die Ego-Variante nimmt. Ist es das wert? Ich würde doch eher raten, auf eine neue Skinline zu warten, denn die Outlaw wird jetzt ja auch integriert werden in neue Skinlines. Erstmal würde ich das lassen, wenn ihr unbedingt was haben wollt, schlag zu, aber ich ja. eher Geduld.
Es ist immer so die Frage, spielt man die Skins dann noch, sobald der erste animierte Skin rauskommt, ne? Und bei der Outlaw ist, glaube ich, echt viel möglich mit animierten Skins, weil ja auch diese Reload-Animation an sich schon sehr speziell ist mit diesen zwei Shotgun-Bullets, die da eingeführt werden. Ich glaube, dass da designmäßig noch sehr, sehr viel kommen wird. Und ich finde Prism eigentlich auch cool, aber ich sehe es irgendwie nicht ein, da wieder so bei Null zu starten bei der Outlaw und wird das, glaube ich, auch skippen, das Bundle.
Ja, vielleicht warten, bis eine gute Sache kommt und dann einmal kaufen und dann hat man ja einen Skin und dann braucht man auch keine neuen.
Genau, vielleicht hat sich auch bis dahin rausgestellt, dass die Outlaw überhaupt nicht gespielt wird. Ja. Okay, das war eine Menge Neues. Ich wünsche euch ganz viel Spaß oder wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und das war's zum Aktuellen und wir kommen jetzt zum E-Sports.
Erstmal ein paar News aus der Dachregion. Da geht jetzt ja am Freitag der Open Qualifier los und da haben wir noch so ein paar News oder News, die veröffentlicht worden sind. Da die Games über den Live-Client laufen, wird es auf dem neuesten Patch gespielt? Ne, das war die große Frage, weil noch nicht so viele Leute sich halt dran gewöhnt haben. Es ist aber der alte Map-Pool. Es ist der alte Map-Pool, das heißt, es wird Haven statt Icebox in diesem Zeitraum jetzt für die Qualifier. Aber auf Lotus zum Beispiel, Lotus wird gespielt und Lotus muss dann auch mit den neuen Changes gespielt werden. Ne? So ist das. Aber da haben wir so ein paar neue Sachen drin. Finde ich sehr spannend, das zu beobachten, wie neue Teams oder wie die Teams dann neu adaptieren auf diese Maps. Und weil es live ist, wird auch Outlaw spielbar sein. Ne? Ja. Also da haben wir direkt mal so den Check. Vielleicht trauen sich dann viele Leute noch nicht, das zu spielen und bleiben bei dem, was sie kennen. Deswegen glaube ich, werden wir leider nicht so viel Outlaw sehen. Ich lasse mich aber gerne überraschen. Ne? Das wäre schon cool, wenn wir da die Outlaw in Action sehen.
Es ist schon schwierig, so zu pracken dafür. Ne? Also die Teams, die da wirklich Ambitionen haben, sich zu qualifizieren, die werden jetzt aktuell viel pracken. Und ja, ich sag mal so, ab heute kann man sich das erste Mal da vorbereiten, dass auch noch Outlaw gespielt wird. Und es ist nicht mehr so viel Vorbereitungszeit. Da muss noch ordentlich gegrindet werden von den Teams.
Es ist auch vielleicht der wichtigste Qualifier in diesem Jahr für die Dachszene, so, ne? Dann hat man da direkt eine neue Waffe dabei. Ich find's gut. Also, die Teams mögen sich aufregen und es ist ja, wie du sagst, scheiße zu pracken, aber als Zuschauer da erstmal reinzugucken, wie die Teams das machen, ist natürlich super nice. Ne?
Absolut.
Das freut mich. Und ja, generell bei der Dachszene haben wir noch eine News. Eintracht Frankfurt steigt in Valorant ein und da sind auch schon Leosen und Lacker verpflichtet. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, werden sie beim Open Qualifier mitmachen? Werden sie eines der Teams, was invited wird? Das ist noch nicht klar. Halten wir euch auf dem Laufenden, wissen wir noch nicht viel. Aber generell cool, dass so ein großer Verein, so ein Unternehmen wie Eintracht Frankfurt in die Valorant-Szene einsteigt.
Ja, und das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen so für die Valorant-Szene, ne? Dass ein Bundesligist in Valorant einsteigt. Ne? Das ist also ein Fußball-Bundesligist. Ich hoffe, das wird ein gutes Vorbild sein und viele werden folgen, weil wir brauchen einfach mal so einen E-Sports-Aufschwung gerade. Ne? Wir brauchen Hype in der Valorant-Szene. Ja. Wenn ihr aus Frankfurt kommt, Leute, Montagabend in Frankfurt gibt es eine Valorant-Team-Party, 18 Uhr bis 23 Uhr. Da könnt ihr das Valorant-Team feiern. Es ist leider Montag, ne? Ich werde nicht hinfahren, aber ich hätte auch schon Bock mal so eine Eintracht Frankfurt-Valorant-Party. Da würde ich eigentlich generell hingehen, wenn man sie nicht am Montagabend macht.
Es passt auch farblich, ne? Fandom wird da einfach gemacht in Frankfurt. Also das ist wirklich, vielleicht ändern sie jetzt auch von dem Bundesliga-Verein das Rot in so ein leicht pinkeres, dass es mehr zu Valorant passt. Mal sehen. Ja. Lass sie erstmal ankommen. Wir hatten jetzt ja auch in der Vergangenheit, hatten wir schon Schalke in LoL, ne? Mhm. Ich glaube, ich bin da nicht ohne Gewehr, aber ich glaube, Schalke hat dann das LoL-Team verkauft, weil das so viel besser lief als der Bundesligist, um den Bundesliga-Verein zu retten. Ich glaube, Schalke ist da nicht mehr drin. Es ist ohne Gewehr. Ich glaube, es wurde verkauft. Naja.
Genau.
Schauen wir nach Nordamerika. Nitro kehrt zurück zu Valorant. Der hatte ja mal bei 100 Thieves gespielt, ist dann wieder zurück zu Counter-Strike. Jetzt ist er wieder bei Valorant und er joint M80 und komplementiert das Roster um Sender, Nismo, Koala Noob und BCJ. M80 wird wieder in der Challengers League angreifen. Sehr starkes Team.
Es ist so komisch, ne? Nitro irgendwie schafft den Durchbruch bei CS nicht, geht zu Valorant. Schafft den Durchbruch bei Valorant nicht, geht zu CS. Schafft es wieder bei CS nicht und kommt jetzt wieder zu Valorant. Krass, dass der da so hoppen kann und immer wieder gute Teams findet.
Also ich finde bei Valorant immer sehr, sehr stark. Ich habe auch nie verstanden, warum er zurückkehrt. Ja, vielleicht hat er nicht so die großen Titel direkt geholt. Aber es war sein Omen, Alter. Der hat schon gut in die Schnauze gegeben, der Typ. Und hoffentlich macht er da weiter und schafft man den Aufstieg vielleicht in die Partner League. Leviathan benchen NZNA. Weiß man noch nicht ganz genau, wer ihn ersetzt. Gibt dann noch Gerüchte, vielleicht mit Com, aber das ist. Com kann gerade überall hingehen, das ist noch nicht klar. 100 Thieves holen sich Boostio und verstärkt jetzt das Roster von Asuna, Iu, Bang und Cryo. Das so zu den Rosteränderungen in Nordamerika. Es gibt noch Termine und kleine Änderungen zum Format für die Game Changers in Nordamerika. Das geht aber erst am 23.01. los. Wir berichten dann nochmal davor, was sich da geändert hat. Sind noch ein paar kleine Sachen. Und aus der EMEA-Region noch eine News. Team Vitality benchen Destrian. Wahrscheinlich wird er durch Trax ersetzt. Das sind gerade die heißen Gerüchte. Ist aber noch nichts bestätigt. So viel zum E-Sports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche.
Valorant.
Und wie?
Fuck you!
You're like a monkey.
Das triggert mich Katsch.
Blinding!
Ja! Der letzte Freitag war ein ganz schlimmer Tag für Johann und mich. Es war das Valorant-Test-Event. Es stand der Test der neuen Maps und natürlich insbesondere der neuen Waffe Outlaw an und natürlich auch an dem neuen Bundle. Alles Skins, sollte getestet Digga. Werden am Freitag und uns wurde schon vor Monaten gesagt von Riot-Seite, wir sind auf jeden Fall dabei, wir können das auf jeden Fall testen, wir kriegen Accounts, um das zu testen. Dann haben wir kurzfristig nochmal nachgefragt und ja, man hörte nichts mehr. Wir bekamen keine Test-Accounts und wir saßen am Freitagabend sehr traurig vor den PCs, Johann.
Ja, vor allem, wenn man dann die anderen Leute sehen muss, wie sie dann die Sachen da upgraden und sich das alles angucken. Hätten wir auch sehr gerne gemacht, vor allem war die Erwartungshaltung da, dass es passiert. Ja. Ne? Hoffentlich jetzt zum nächsten Mal. Rito, please. Jetzt aber mal wirklich Rito, yes. Please, dass wir da mitmachen können. Eigentlich auf dem Zettel, ja, aber ja, Accounts brauchen wir noch.
Ja, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht und unser persönlicher Valorant der Woche.
Valorant.
Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards.
Try this.
Oh my God.
Nice.
Tipps.
Wow.
Für Tryhards.
Whoa.
Insane.
Tryhards.
Nice.
Tryhards.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es Cypher so ein bisschen an den Kragen, weil du hast es erwähnt, dass du nicht glücklich bist über diese Tipps eigentlich. Eigentlich wolltest du sie auch geheim halten, muss man sagen. Aber aus gegebenen Anlass mussten wir sie dann doch nehmen. Auf Sunset ist es sehr einfach, sogar mit einer Classic als Angreifer so die Standard-Trips von Cypher zu zerstören.
Ja.
Ihr könnt euch da in der Buy-Phase positionieren an der Box, unten Bottom mit und dann gibt es da zwei Lineups, wo ihr schießen könnt und dann wird einmal die Market Trip, diese Standard Market Trip und die Standard Trip auf der B-Side, die da immer so vor Main hängt, die Super Standard Trip, ist damit einfach zu zerschießen durch die Wand. Es ist auch schwer nachzuvollziehen, wo die Bullet da überall durchgeht. Es ist aber mit einer Classic möglich. Wir haben diese Lineups natürlich im Video für euch in den Shownotes.
Ja, vor allen Dingen, es ist die absolute Hölle, ne? Ich dachte so, okay, das klappt doch eh nicht, als ich davon mal so ein Video gesehen habe auf Twitter. Ja. Und dann hatte ich wirklich Leute im Game gegen mich. Ich spiele einfach einen ganz soliden Cypher auf Sunset.
Klar, klar.
Und jede Runde verschwinden meine Trips. Und also die Runde geht los, meine Trip ist weg. Dann habe ich angefangen, die Trips niedriger zu machen. Dann höre ich ein paar Classic-Trips und meine Trip ist weg, weil sie dann einfach den Weg von diesem Wallbang abgehen und meine Trip dann auch treffen. Also, das ist echt heftig, das müsst ihr euch anschauen.
Nice. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Die neue Episode ist endlich am Start. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren der ganzen neuen Sachen. Und ja, das war's. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss.